Herzlich willkommen zu 24 Tage Warten auf den Messias, dem akustischen Adventskalender. Wir wollen uns auf Weihnachten vorbereiten, den Messias-Verheißungen im Alten Testament auf die Spur kommen und damit Jesus mit neuen Augen sehen. Wir befinden uns weiterhin bei Jesaja und seinen Messias-Verheißungen, und zwar im vorderen Teil dieses Prophetenbuches. Wir bewegen uns in den Kapiteln 7 bis 12 und dieser Abschnitt des Buches wird manchmal auch das Buch des Emanuel genannt. Weil an drei Stellen, wir haben es gestern uns angeschaut, dieser Messias-Titel, dieser Messias-Name Emanuel fällt. Heute gucken wir uns zwei Stellen an in Jesaja 9 und in Jesaja 11. Zuerst in Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und auf seine Schultern ist die Herrschaft gekommen. Er hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeit, Friedensfürst. Die Herrschaft wird größer und größer und der Friede ist grenzenlos auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Er gründet es fest und stützt es durch Recht und durch Gerechtigkeit von nun an für immer. Dies vollbringt der Eifer des Herrn, der Herrscharen. Der Messias wird hier als Kind und als Sohn beschrieben. Es wird also auf der einen Seite die Menschlichkeit oder das Menschsein des Messias betont. Der Messias ist ein Mensch. Und auf der anderen Seite bekommt er Namen. Und diese Namen, die betonen die Göttlichkeit des Messias. Da ist zuerst wunderbarer Ratgeber. Und das hebräische Wort, das hier für wunderbar steht, das wird im Alten Testament nur für Gott und nie für Menschen gebraucht. Dann mächtiger Gott, das ist offensichtlich kein Mensch. Auch Vater der Ewigkeit ist offensichtlich ein Titel oder ein Name, der nicht für Menschen ist. Einzig der Titel Friedefürst, den könnte man wohl auch für Menschen benutzen, wobei der umfassende Friede, der umfassende Shalom Gottes nicht von Menschen hergestellt werden kann. Alle diese vier Namen haben jeweils im Hebräischen zwei Teile und alle diese vier Namen klingen noch an anderen Stellen bei Jesaja an und werden da immer für Gott benutzt. Wenn du das nachlesen willst, der wunderbare Ratgeber, der klingt in Jesaja 25,1 und 28,29 an, also 28, Vers 29. Der mächtige Gott klingt in Kapitel 10, Vers 21 an. Der Vater der Ewigkeit in Jesaja 63, Vers 16 und der Friedefürst in Jesaja 26, den Versen 3 und 12. Diese Stelle hier betont also sowohl das Menschsein als auch die Göttlichkeit des Messias. Und sie betont, dass der Messias herrschen wird und für immer auf dem Thron Davids sitzen wird. So viel zu Jesaja 9. Gucken wir ein bisschen weiter in Kapitel 11, die Verse 1 und 2. Und aus dem Baumstumpf Isais wird ein Sprössling hervorgehen und ein Spross aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Und auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist des Wissens und der Furcht des Herrn. Fangen wir hinten an bei Vers 2. Hier wird beschrieben, dass der Messias Geist erfüllt sein wird. Der Heilige Geist wird auf ihm ruhen und der Heilige Geist wird hier mit auf sieben verschiedene Weise bezeichnet. Er ist der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist der Einsicht, der Geist des Rates, der Geist der Kraft, der Geist des Wissens und der Geist der Furcht des Herrn. Adolf Fruchtenbaum legt es so aus: Der Messias wird die siebenfache Fülle des Heiligen Geistes haben. Auf ihm wird die siebenfache Fülle des Heiligen Geistes ruhen. Also der Messias wird geisterfüllt sein, ziemlich deutlich und stark und intensiv. Und Vers 1, der Messias hat eine bestimmte Herkunft. Das haben wir schon in ganz vielen Messias-Verheißungen gehört. Und hier wird der Messias beschrieben als ein Sprössling aus dem Baumstumpf Isais. Isai, das ist der Vater von David, von König David. Und jetzt ist es spannend, dass der Messias hier nicht einfach als Nachkomme Davids beschrieben wird, des Königs, sondern seines Vaters, dass er mit dem Vater Isai verbunden wird. Denn Mit David, da assoziieren wir das Königtum, da assoziieren wir Reichtum und Macht. Aber mit seinem Vater? Wenn wir uns an die David-Geschichte erinnern, als Kind, da war er ein einfacher, wahrscheinlich armer Hirtenjunge. Und Arnold Fuchtenbaum legt es jetzt so aus. Hierin zeigt sich die Niedrigkeit des Messias. Der Messias wird erst dann kommen, wenn das Haus David sein Reichtum und seine Macht so weit wieder verloren haben wird, dass es an diese Zeiten erinnert, bevor David König wurde, an die Zeiten seines Vaters Isai. Und wenn wir jetzt auf Jesus schauen, dann stellen wir fest, dass genau das eintritt. Er ist, das macht sein Stammbaum deutlich, ein Nachfahre Davids und damit auch Isais. Er ist in Bethlehem geboren, das ist die Heimatstadt und das ist die Stadt Isais. Und er ist in ganz einfache, ja, in arme Verhältnisse hineingeboren. Und das ist gar nicht so sehr Spekulation, das können wir ziemlich gut biblisch nachweisen. Denn wir lesen in Lukas 2, wie Jesus beschnitten wird im Tempel und wie dann zwei Turteltauben oder zwei Tauben ja geopfert werden. Und das ist eine Bestimmung aus dem Alten Testament. Frauen mussten nach der Geburt eines Sohnes oder einer Tochter Tiere opfern. Aber eigentlich, wir können das im 3. Mose Kapitel 12 nachlesen, eigentlich mussten sie ein Lamm und eine Taube opfern. Und 3. Mose 12, Vers 8 gesteht nur sehr armen Menschen zu, dass sie statt einem Lamm und einer Taube auch zwei Tauben opfern können. Und weil Maria das hier in Lukas 2, Vers 24 macht, wissen wir, dass es sich um eine sehr arme Familie gehandelt hat. Also Jesus ist in arme Verhältnisse in Bethlehem als Nachfahre Davids geboren. Genau das, was wir hier in Jesaja 21 vom Messias lesen. So viel für heute bei 24 Tage Warten auf den Messias, dem akustischen Adventskalender. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wenn du magst, hören wir uns morgen wieder.